Alles wird gut. Möglicherweise hast du diesen Satz schon mal gehört. Die Kühe melden sich auch schon, haben da auch was zu sagen. Möglicherweise hast du diesen Satz auch schon mal jemandem gesagt. Ich höre den immer wieder. Alles wird gut. Das hört sich nach Trost an. Das kann es aber nur sein, wenn das denn auch stimmt, dass alles gut wird. Sonst ist es ja nur eine Vertröstung und die Enttäuschung, wenn das deutlich wird, wird dann umso größer sein und alles noch viel schlimmer machen, als es ohnehin schon ist. Wir wurden in den letzten Jahren auch in Europa ziemlich verunsichert. Wahrscheinlich wart ihr, wie ich auch, davon ausgegangen, dass wir in unserer Wohlstandsgesellschaft vor vielem sicher sind, womit andere Menschen in unserer Welt zu kämpfen haben. Vieles berührt uns gar nicht, worunter andere leiden. Nun hat uns mal wieder eine umfassende Angst gepackt vor Krankheit, aktuell jetzt auch wieder vor Krieg. Und wir sehen, wie unser Leben davon beeinträchtigt wird. Es geht sogar so weit, dass man schon sagt, wir hören ein Lied, weil man 2 Jahre lang nicht singen durfte und völlig in der Gewohnheit steckt. Dazu kommt ja dann für viele Menschen noch das Leid, das sie persönlich erleben. Jeder kämpft ja mit unterschiedlichen Dingen und erlebt unterschiedliche Dinge. Und das ist tatsächlich für viele Leute, so wie ich wahrnehme, eine Überraschung, auch Christen leiden. Also auch Menschen, die bewusst mit Gott unterwegs sein wollen, können leiden. Das ist für Christen manchmal eine Überraschung, auch für Menschen, die nicht glauben, ist das eine Überraschung. Meine Mutter sagte mir das ja vor Jahren mal in einem Gespräch, das wir über Jesus hatten, dass das für sie ein Widerspruch sei, dass ich doch so einen guten Draht zu Gott haben soll und dann aber wegen meiner Hüfte so viel an Schmerzen leiden muss. Ich hatte den Widerspruch noch gar nicht gesehen selber, aber für sie war das einer. Ich finde mein Leiden im Vergleich zu anderen Menschen ja auch relativ gering, muss ich sagen. Ich weiß von viel schlimmeren Sachen, die Leute erleben und erleiden. Aber das ändert ja nichts daran, dass die Menschen manchmal der Idee verfallen, wenn es denn Gott gibt oder geben soll und man irgendwie mit ihm gut unterwegs ist, dann müsste das Leben doch leicht sein und sich schön anfühlen. Sonst kann es Gott nicht geben oder es lohnt sich nicht, an ihn zu glauben. Begegne mir immer wieder, mal offen ausgesprochen, mal nur hinter manchen Äußerungen versteckt. In dem für heute vorgesehenen Abschnitt aus dem Brief an die Christen in Rom geht der Missionar Paulus darauf ein, wie wir Christen eigentlich in dieser Welt heute unterwegs sein können. Er beginnt seinen Brief damit, wie die Lage in dieser Welt ist, dass wir Menschen uns von Gott abgekehrt haben und deshalb diese Welt so aussieht, wie sie aussieht, neben allem Schönen eben auch mit allem Leidensvollen da drin. Und dass wir Menschen dringend nötig haben, wieder in Kontakt mit Gott zu kommen. Und dann spricht er darüber, wie Gott das hinbekommt, dass wir in Kontakt mit ihm kommen. Dass er nämlich seinen Sohn für uns Menschen gegeben hat. Und durch ihn uns rettet. Durch ihn wieder gut macht, was uns Menschen fehlt. Das ausgleicht und die Verbindung zu sich wiederherstellt. Und dass ein Mensch, der ihm glaubt, den Heiligen Geist bekommt. Sonst hätten wir gar keinen Draht für Gott. Und dann geht er in Kapitel 8 darauf ein, dass diese Welt aber trotzdem noch so vergänglich ist, wie sie es schon immer jetzt war vorher. Und dass auch wir Christen in dieser Welt leben und wie wir darin leben können. Er geht dabei davon aus, dass Gott eines Tages dieser Welt ein Ende setzt und sein ewiges Reich der Liebe und des Friedens aufrichten wird. Darauf warten wir. Und die Bibel nennt das Hoffnung. Das ist nichts Unbestimmtes, sondern es ist die feste Überzeugung, dass alles gut wird. Da haben wir es wieder. Wie das unser Leben trägt, gucken wir uns an unter dem Titel: Wird wirklich alles gut? Ich lese uns den Abschnitt aus dem Römerbrief Kapitel 8, die Verse 26 bis 30 einmal vor. Im Vorfeld ist davon gerade die Rede gewesen, wie die Schöpfung und auch wir Christen unter der Vergänglichkeit der Welt ächzen und stöhnen, so wird es dort beschrieben. Weil wir eben das Gute oft nicht sehen, das Gott uns schenkt und schenken wird. Und dann schreibt Paulus, desgleichen hilft auch der Geist, damit meint er den Heiligen Geist, also den Geist Gottes, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Da muss man wörtlich jetzt mal übersetzen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Das hört sich jetzt vermutlich beim bloßen gesagt bekommen etwas sperrig an. Wir unternehmen in drei Schritten den Versuch, das auf uns wirken zu lassen, was Gott uns hier schenkt. Wird wirklich alles gut? Erstens von Gottes Geist getragen, zweitens von Gott geführt, drittens von Gottes Sohn geprägt. Und wir merken, es kommen hier alle drei Personen Gottes vor. Von Gottes Geist getragen. Paulus spricht davon, dass der Geist unserer Schwachheit aufhilft, ihr beisteht, wörtlich. Was hier mit Schwachheit gemeint ist, könnt ihr den Grund dafür angeben, dass wir so oft beten und meinen, es bringt nichts. Weiß ja nicht, wie viele Gebete du schon gesprochen hast und hinterher dachtest, ach, ob Gott das jetzt gehört hat. Manche gehen ja auch davon aus, dass Gebete an der Zimmerdecke kleben bleiben können. Sammeln die sich dann da alle? Wie gut, dass wir keine Zimmerdecke haben, aber das sorgt ja nicht dafür, dass wir davon ausgehen, dass die Gebete wirklich bei Gott landen. Wer sagt eigentlich, dass sie hoch müssen? Ist auch eine interessante Frage. Was deutlich wird hier, wir wissen nicht, was wir beten sollen und wie wir das machen sollen. Wie es Gott entspricht, wie es zu ihm passt. Wir Menschen können so viel. Wir können alles Mögliche. Was kriegen wir nicht alles hin? Ja, wir sind auch manchmal damit konfrontiert, dass wir Dinge nicht hinkriegen. Aber irgendwie gehen wir doch davon aus, und dafür finden wir auch noch eine Lösung. Aber das, was lebenswichtig ist, ein Gespräch mit Gott führen, kriegen wir nicht hin, sagt Paulus von uns aus. Das ist doch verrückt. Aber ich habe in der Vorbereitung gedacht, und ich wundere mich die ganze Zeit, dass mir Beten oft schwerfällt, dass ich oft denke, Mensch, ey, ist das jetzt richtig und wie soll man dafür überhaupt beten und so. Und da wundere ich mich. Paulus sagt, es ist völlig normal. So ist es eben. Er macht auch gar keinen Vorwurf. Das ist das Spannende. Er sagt nicht, nun lernt doch gefälligst mal richtig beten. Ja, wer laut betet, der macht's richtig. Oder wer eine halbe Stunde betet. Oder wer die ganze Zeit redet. Oder wer gar nichts sagt. Oder wie auch immer. Nein. Paulus sagt einfach, wir wissen nicht mal, wie wir beten sollen. Und zwar deshalb, weil wir gar nicht wissen, was Gott will in einzelnen Dingen. Wir haben den falschen Blick. Wir beten um etwas und wissen doch gar nicht, ob das wirklich das Beste ist. Und was ist das für ein Zuspruch hier, dass uns mitgeteilt wird? Jetzt kommt Gott mit seinem Geist. Er wartet nicht darauf, bis du endlich mal richtig beten gelernt hast. Der kommt mit seinem Geist und der übersetzt das Ganze, was du da vor dich her seufzt und stammelst. Und dann kommt es bei Gott an und er weiß schon, das Richtige damit anzufangen. Das ist ja Wahnsinn. Die Schwachheit ist ein Begriff für menschliches Unvermögen, für etwas, was wir nicht können, auch mitunter für die schöpfungsmäßige Vergänglichkeit. oder auch für das Leiden, das Menschen erleben, oder eben, dass man unterschiedliche Erkenntnis von manchen Dingen hat, das kann auch Schwachheit sein. Aber Gottes Geist kommt uns zu Hilfe in dem, was wir nicht können. Während wir sagen, tja, hättest du es mal besser gemacht, dann könnten wir jetzt auch was mit dir anfangen, sagt Gott, habe ich gar nicht erwartet, dass du das kannst. Ich komm mal, ich helfe dir mal. Auch ein Christ steht vor der Frage, ob sein Gebet dem Willen Gottes entspricht. Martin Luther hat sogar mal gesagt, es ist kein schlechtes, sondern das allerbeste Zeichen, wenn auf unsere Bitten hin scheinbar gerade das Gegenteil eintrifft. Das ist kein schlechtes, sondern das allerbeste Zeichen. So wie es kein gutes Zeichen ist, wenn unseren Bitten alles ganz nach Wunsch widerfährt. Denkt man doch gar nicht. Ein anderer Ausleger hat geschrieben, was Gott gibt, gibt er uns oft so, dass es all unseren Vorstellungen entgegenläuft. Und wir wundern uns. Die Überraschung heute Morgen ist, du brauchst nicht mehr überrascht sein. Mit unaussprechlichen Seufzern vertritt uns der Heilige Geist. Paulus geht also davon aus, dass auch Menschen, die im Vertrauen auf Gott leben, mit vielem in dieser Welt kämpfen. Dass das Leben mühsam sein kann. Dass uns vielleicht manchmal auch die Lust am Leben vergeht. Und dass wir auch im Gebet zu kämpfen haben. Gerade angesichts der Last, die wir in dieser Welt tragen und auch der Probleme, die wir im Gebet haben, ist das angebracht, den Kontakt mit Gott im Gespräch zu suchen, gerade, indem wir beten. Und dazu soll nämlich genau dieser Abschnitt auch einladen. Denn im Kontakt mit Gott werden wir in das Wesen von Jesus Christus mit hineingenommen. Das wird uns gleich noch weiter beschäftigen. Gott will uns Anteil an sich geben. Was ist das großartig? Da kann mir mein Leben gerne noch oft schleierhaft vorkommen, wenn Gott das auf diesem Wege hinkriegt. Der richtige Weg von uns ist, im Gespräch mit Gott zu sein über das, was wir erleben. Denn Gott ist es, der es letztlich gut macht. Darum geht es als zweites, von Gott geführt. Nun kommt dieser Satz, der wurde schon manchen Menschen um die Ohren geknallt, wenn sie gerade irgendwie Leiden erlebt haben. Das ist aber kein Totschlagargument hier, sondern eine Einladung, sein Leben anders zu betrachten. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Damit soll man nicht Fragen erledigen mit diesem Satz. Damit sind auch nicht alle Zweifel erledigt. Damit soll man auch nichts unter den Tisch kehren. Man soll ihn auch nicht, diesen Satz auch nicht nebensächlich einfach daher sagen. Es ist ein Bekenntnis, das unter Tränen gesprochen wird. Da ist einer mit Leiden vertraut. Und der schreibt das. Alles wirkt zusammen. Auch das, was wir nicht wollen. Was uns den Rücken krumm macht. Vielleicht sogar das, was uns zerbricht. Und das wirkt alles mit zum Guten. Das ist unfassbar. Wir stehen vor einer Wirklichkeit, die wir mit menschlichen Organen nicht wahrnehmen können. Das kann uns nur von höchster Stelle so gesagt werden. Aber genau das wird uns gesagt. Gott reagiert nicht nur. Er passt sich nicht nur den Wendungen der Geschichte an. Er macht die Geschichte. Oder wie mal ein Evangelist sagte, jetzt sieht man, wer in der Weltgeschichte die Bauklötzchen schiebt. Das ist eine überwältigende Erkenntnis. Das kann uns Mut machen. Denen, die Gott lieben, ist hier betont, es steht am Anfang. Die Liebenden sind die Berufenen und Heiligen, sagt Paulus auch an anderer Stelle. Gott lieben, wie kommt das eigentlich zum Ausdruck? Wenn du Gott aus deinem Leben nicht mehr sein lassen willst, ist offensichtlich etwas bei dir angekommen, nämlich seine Liebe zu dir. Und nur die bewegt uns, dass wir dazu kommen, auch Gott zu lieben. Wir Menschen von uns aus stehen eigentlich immer bei uns selbst. Und einen Gott, den wir nicht sehen, zu lieben, wie soll das denn gehen? Aber er hat sich uns mitgeteilt. In Jesus Christus. Der ist für uns gestorben. Der hat alles für uns eingesetzt. Sich mit Haut und Haaren für uns eingesetzt. Wer dafür offen wird, der kann etwas von der Liebe Gottes begreifen. Und der kann dazu kommen, dass Gott ihm wichtig wird. Das Gute ist jüdisch die Umschreibung für das Heilsame oder auch für das Heil. Das heißt, Gott will uns mit dem beschenken, was heilsam ist, was uns heil macht, was uns das Heil schenkt. Dazu sind wir von Gott ausgesucht. Längst bevor wir irgendeinen Ton von uns geben konnten. Längst bevor wir irgendwas gemacht haben, was Gott vielleicht Freude oder Schmerzen bereiten könnte. Dass du ausgesucht bist von Gott, kannst du spätestens daran merken, dass du entdeckt hast, dass er dich anspricht. Und das tut er. Durch Jesus Christus ist er durch diese Welt in diese Welt gekommen und hat mit uns Menschen gesprochen. Und überall da, wo heute das weitergegeben wird, was uns Jesus Christus getan und gesagt hat, teilt Gott sich uns mit und ruft uns sozusagen, er lädt uns ein, setz dein Vertrauen auf mich. Wo du schon mal den Eindruck hattest, das wäre doch eigentlich was für mich. Da kannst du dir sicher sein, Gott greift nach dir. Vielleicht hast du es noch nicht gewagt, das wirklich für dich in Anspruch zu nehmen. Wenn wir schon so eingeladen werden hier zum Beten und schon merken, es kommt gar nicht darauf an, was du sagst, dann darf man gern das Gespräch mit Gott aufnehmen und ihm mal das sagen, was einem auf dem Herzen liegt. Und ihm sagen, dass man auch gerne möchte, dass er mein Leben in seine Hand nimmt. Dann tut er das. Da lässt er sich nichts vorbinden. Nichts macht er lieber als das. Und jetzt dürfen wir darin leben, wenn ich Gott mein Leben in die Hand gebe, dann ist es in seiner Hand. Dann wird alles gut. Er wird es so hinkriegen mit meinem Leben. Ja, es kann mir Schmerzen bereiten. Ich bereite mir ja selber allein schon viele Schmerzen. Gehe Wege, die ich nicht gehen müsste und auch nicht gehen sollte. Gott hat uns ja an vielen Stellen gesagt, wie das Leben gelingt. Machen wir das nicht, müssen wir uns ja nicht wundern, wenn es noch mehr Schmerzen gibt, als es ohnehin schon gäbe. Aber wir dürfen immer wieder zu ihm kommen. Ich habe vor ein paar Tagen mal wieder eine Kleinigkeit erlebt, solche Sachen erinnern mich immer wieder daran, wie es aufs Gesamte meines Lebens zu sehen ist, weil ich ja Gott gehöre, weil ich mich ihm in seine Hand gegeben habe. Wir hatten am Himmelfahrtstag ja nun dieses Landespokalfinale mit unserer Mannschaft und ich hatte am Mittwochabend schon alles besorgt, was wir dazu brauchen, musste ich jetzt zum Sportplatz fahren und dort aus unserem Schrank, wo die Bälle lagern und so weiter, alles holen, was wir an Material so brauchen, damit ich nicht morgens früh, da wollten wir uns um 8:30 schon treffen und nach Malende fahren zu diesem Spiel, damit ich das nicht morgens früh machen muss. Und ich hatte auch alles eingepackt, dachte ich. Ich hatte die Kamera mitgenommen, mit der wir unsere Spiele aufnehmen, nur dummerweise das Stativ dafür nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ich hatte das schon mal und dann haben wir das Spiel nicht aufgenommen und hinterher habe ich mich geärgert, dass die Jungs dann von dem Spiel, was wir da hatten, kein Video hatten, wenn man denn schon die Möglichkeit hat. Jedenfalls habe ich dann gekämpft mit mir und bin dann doch früh morgens losgefahren. Ich dachte, du bist auch irgendwie ein bisschen doof. Da fährst du da extra hin und nimmst das nicht mit. Dann treffe ich morgens unseren Wirt von der Vereinskneipe. Da hatten wir uns für gestern angemeldet, weil wir gestern unser letztes Punktspiel hatten, wollten wir nochmal zusammen essen als Mannschaft. Und er sagt mir, ja, ihr kommt ja dann nachher. Ich sage, nee, wir kommen am Samstag. Und dann sortiert er schnell, Mann, ich habe heute mit euch gerechnet, also am Donnerstag schon. Ich hätte das jetzt alles fertig gemacht, sagt er. Was für ein Glück, dass wir uns getroffen haben. Für mich war das kein Glück. Für mich war das ein Geschenk. Dass ich doch noch mal hin musste. Das wäre sonst schief gegangen. So, nun weiß ich die Deutung nicht dieses Erlebnisses. Es war nur das, was für mich wahrnehmbar war. Mensch, ist doch was Gutes dran, dass du noch mal hinfahren musstest. Der Ärger war verflogen. Über mich selber. So habe ich in meinem Leben schon vieles erlebt. Auch viel größere Angelegenheiten. Wo ich entdecken konnte, Mensch, das hast du dir ganz anders ausgedacht. Aber eigentlich war es besser so. Und ich behaupte, vieles konnten wir noch gar nicht erkennen. Weil wir schlichtweg dafür gar nicht den Durchblick haben. Aber ich möchte von diesen kleinen Gelegenheiten das Vertrauen lernen, dass Gott es auch im Großen immer gut macht. Ich habe euch ja erzählt von meiner Kur. Und dass ich da in Quarantäne musste. Da dachte ich wirklich eine halbe Stunde oder Stunde lang, jetzt geht es Gott schief. Ich muss nach Hause fahren oder was auch immer, wäre eigentlich gar nicht mehr gut gewesen. Hab 3 Wochen Kur und verbringe 9 Tage, es waren ja immer schon nicht mehr 14, weil schon 5 vergangen waren, verbringe 9 Tage davon jetzt alleine auf dem Zimmer. Was soll denn das? Da geht doch jetzt echt was schief. Und wie soll das alles wieder gut werden mit der Stimme und so? 2 Tage in Quarantäne und die Stimme wurde besser. Ohne Therapie. Ich hatte noch keine einzige Stunde, in der wirklich mit mir gearbeitet wurde. Bisher war immer nur Bestandsaufnahme bis dahin. Und es wird besser. Ich hatte weniger gegessen. Das hilft bis heute. Ich habe mir mal wieder Ruhe genommen, um Dinge zu sortieren. Das hilft bis heute. Und was auch immer noch geholfen hat, ich weiß es nicht. Jedenfalls kam ich aus der Kur, zwar völlig geschafft, weil es wirklich anstrengend und intensiv war, sich so mit sich selbst zu konfrontieren und zu gucken, die Stimme hat mit allem zu tun, auch mit dem, wie ich innerlich funktioniere, und daran zu arbeiten, Mensch, was kannst du ändern, damit du nicht immer so verspannt bist. Aber es war das Beste, was ich erleben konnte. Diese 4 Wochen, ich habe dann 1 Woche Verlängerung gekriegt, auch das wurde dann irgendwie geregelt. Diese 4 Wochen waren das Beste, was mir passieren konnte. Aber ich dachte nach ein paar Tagen, hier ist das Ende. Jetzt geht nichts mehr und alles geht schief. Das sind so Erlebnisse. Manches könnte ich erzählen, vieles könnte Gott uns erzählen, schon aus meinem Leben, aber auch aus deinem Leben, was wir alle gar nicht wissen. Aber ich glaube diesen Satz. Denen, die Gott lieben, wirken alle Dinge zum Guten mit. Da kann es sein, dass jemand geheilt wird. Ich habe euch vor Jahren schon mal von einer Frau erzählt, deren Tochter ähnliche Hüftprobleme hat wie ich. Schlimmer sogar noch, die sollte operiert werden in jungen Jahren, mit 18, 20. Und das wurde monatelang vorbereitet. Und am Tag vor der Operation ist die Abschlussuntersuchung. Da wird nochmal geguckt, was denn nun wirklich gemacht werden soll. Und die Ärzte wissen gar nicht, was los ist. Sie finden auf den Bildern keine Hüftkrankheit mehr. Kein Hüftschaden mehr da. Meine Hüfte wurde nicht geheilt, obwohl ich Gott 3-mal darum gebeten habe. Mit dem einen macht Gott es so, mit dem anderen macht es so. Es gibt in Amerika eine dort bekannte Frau, Joni Eriksson Tada. Die sprang als 18-Jährige, ich meine, sie war da 18, in einen See, wie ihre Freunde auch alle, landet auf dem Boden, auf dem Grund des Sees und ist von da an querschnittsgelähmt. Eigentlich hätte gar keiner bemerkt, dass sie weg ist. Sie war da ja unter Wasser, konnte sich auch nicht melden. Und beim Toben merkt man ja gar nicht, dass da einer fehlt. So schnell, wie man es jetzt merken müsste. Und ich weiß auch nicht mehr genau, ich müsste es nochmal nachlesen, was denjenigen jetzt dazu bewegt hat. Aber einem ihrer Freunde kommt in den Sinn, wo ist eigentlich Joni? Und ausgerechnet sieht, vielleicht war es auch eine Freundin, sieht diejenige sie unten auf dem Grund. Und das kam ihr nicht geheuer vor, deswegen ging sie runter auch. Die Frau hat überlebt, aber in den ersten Jahren hat sie furchtbar damit gekämpft. Die wollte als Querschnittsgelähmte eigentlich am liebsten nicht mehr leben. Viele Jahre später sitzen Tausende von Menschen in einem Stadion und hören dieser Frau zu, wie sie davon erzählt, dass Gott uns Menschen liebt. Ihr habt mir das ganz anders abgenommen, als wenn das ein quietschfideler Mensch sagt, der keine Probleme hat ansonsten. Mit dem einen macht Gott es so, mit dem anderen macht er es so. Und Paulus teilt uns mit von höchster Stelle, und alles, das was uns schmeckt und das was uns ganz und gar nicht schmeckt, wirkt von Gott aus zum Guten mit, zum Heil mit. Alles. Denn, und jetzt geht es darum, was ist letztlich denn noch das Gute dann, wohin das mitwirkt? Denn er will uns mit sich selbst beschenken, mit seinem Wesen. Darum geht es als drittes, von Gottes Sohn geprägt. Wozu sind wir vorherbestimmt? Dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern oder eben auch Schwestern. In Jesus können wir sehen, wie wir Menschen gedacht waren, wie es sich lebt im totalen Vertrauen auf den Vater im Himmel. Jesus ist Gott unter menschlichen Bedingungen. So sind wir gedacht. Und da möchte Gott uns auch mit hineinnehmen. Das heißt nicht, dass wir das von uns aus könnten. Das kann nur Gott. Aber er will das. Dazu hat er uns gerufen. Das ist sein Ziel, das er mit uns hat. Sein Wesen soll in uns Raum finden. Und das ist im Wesentlichen, und damit fängt auch alles an, seine Liebe. Die hat Jesus bewegt, in unsere Welt zu kommen und für uns Menschen da zu sein. Die hat Jesus bewegt, auch wieder aus unserer Welt auszutreten, sich von uns umbringen zu lassen und dann in den Himmel zu fahren, was wir gerade gefeiert haben, damit sein Heiliger Geist jetzt zu uns kommen kann. Und in dem ist Gott bei jedem von uns und in jedem, der ihm glaubt. Und jetzt verwandelt er uns. Für uns fühlt es sich an, wie wir das von außen bei einer Raupe sehen. Man merkt gar nichts davon. Kurz bevor der Schmetterling schlüpft, sieht man dem Kokon der Raupe nicht an, dass da was Weltbewegendes passiert. So stelle ich mir das vor mit uns in dieser Welt und dem Übertritt, wenn wir eines Tages abtreten. Oder wenn Jesus wiederkommt und uns mitnimmt, dann sind wir anders. Dann ist Gott zum Ziel gekommen. Bis dahin hat er viel Arbeit und uns kommt es wie Arbeit vor, aber es lohnt sich. Denn das Wesentliche an Gott, sein bestimmendes Wesen, ist seine Liebe zu uns. Wir wissen in der Bibel, erfahren wir eigentlich fast gar nichts von Gott, außer das, was er in Beziehung zu uns tut und ist. Das ist verrückt. Den Rest kapieren wir ja auch überhaupt nicht. Wie wollten denn sich diese Ameise, die da irgendwo wahrscheinlich rumkrabbelt, oder der Regenwurm, wie wollte der sich denn jetzt vorstellen, wie das so ist, Mensch zu sein? Und warum der Mensch plötzlich wieder da ist, obwohl er doch gerade noch da war und mir das so schnell nicht gelingt? Und wieso er mir was in den Weg legen kann, damit ich da nicht lang gehe, und was aus dem Weg nehmen kann, damit es dort lang geht. Wie sollte denn das kleinere Wesen verstehen können? Gott teilt sich uns mit, so wie wir es verstehen können. Er ist sogar Mensch geworden. Und er will uns gerne mit seinem Wesen beschenken, mit dieser Liebe. Deshalb ist sie das Wesentliche auch im Leben eines Christen. Aber nicht, weil wir die produzieren können aus uns, sondern Gott möchte sie hineinlegen in uns. Und das tut er auch wesentlich dadurch, dass wir wissen, du bist geborgen. Was auch immer dir passiert, alles wird gut, weil Gott es gut macht. Jetzt brauchst du doch gar keine Angst mehr vor anderen haben. Sie können dir sogar tun, was sie wollen. Sie können dir nie das Leben nehmen, das du in mir hast, sagt Gott, und sie können dir letztlich nie schaden. Deswegen hat mal der Leiter der Schule, an der ich ausgebildet wurde, gesagt, andere Menschen sind Gottes Erziehungsmethoden für uns. So das mal sehen. Alles, was dir Probleme bereitet, ist für dich da. Also ich weiß, das ist nicht zu fassen. Ich glaube es auch selber meistens gar nicht. Aber es ist doch spannend, dass uns das so gesagt wird. Hans-Joachim Eckstein hat ja diesen Satz gesagt, von dem ich mir wünsche, dass ihr ihn mitnehmt. Mehr als Christus kannst du nie haben. Und weniger solltest du nie beanspruchen. Jesus ist jeden Tag bei dir. Der ist mit dir unterwegs. Dem entgleitet auch nichts. Dem kommt auch nichts aus den Augen. Das heißt, alles, was du erlebst, findet fein säuberlich abgestimmt von ihm statt. Und jetzt kannst du sortieren, was in deinem Leben Platz haben soll, was keinen Platz haben soll, wo du die Entscheidungen triffst und wie du damit umgehen willst, was dir widerfährt. Verzweifeln daran und aufgeben musst du nie, denn es wirkt alles zum Guten mit von Gott aus, bei denen, die ihm ihr Leben in die Hand gegeben haben. Nun sollte man das gegenwärtige Leiden von Menschen, auch das eigene, nicht bagatellisieren, sondern wirklich ernst nehmen. Christus ist der Erste, der das tut. Keine platten Sätze, auch nicht einfach Bibelzitate irgendwem um die Ohren hauen, sondern mittragen. Die Schwachheit in den Lebensvollzügen und im Glauben teilen und mittragen. Dann aber eben auch die Herrlichkeit, die Gott uns in Aussicht gestellt hat. Dass wir von ihm geliebt sind. Und dass wir bei ihm jetzt schon sind und in Ewigkeit sein sollen. Die schätzen und die immer wieder in den Blick nehmen. Gerade wenn es schwer wird. So können wir ertragen, was wir zu tragen haben. Gott ist immer für dich da. Und was auch immer gut für dich ist, das kann und will Gott tun. Du darfst zwar nichts von ihm fordern, aber du darfst über alles mit ihm sprechen und ihn alles bitten. Und er sortiert dann mit seinem Geist, der das alles richtig übersetzt, schon, was davon jetzt das Gute ist und was nicht. Und deine Gefühle sagen nichts darüber aus, wie Gott zu dir steht. Und ob es in deinem Leben gut wird oder nicht. Unsere Gefühle können verrückt spielen, ihr Lieben. Die sind wichtig für unser Leben. Aber die können sich irren. Damit kann man sich wirklich irren. Die Wirklichkeit, dass Gott für dich da ist, gilt immer. Deswegen liebe ich, dass mal jemand unser Leben mit einem Teppich verglichen hat. Mit einem tollen Muster an sich, dieser Teppich. Aber wenn man von hinten guckt, dann sieht das kreuz und quer aus. Ich habe ja noch nie selber einen gewebt, aber ich habe das schon mal gesehen und habe es ja auch von Leuten mal sagen lassen. Das sieht aus, als ob da nichts Schönes dran ist. Von hinten. Das ist unsere Sicht in dieser Welt. Eines Tages wird Gott uns den Teppich mal von vorne präsentieren. Und dann werden wir sehen, es hatte alles seinen guten Platz. Amen.